Hallo zu einer neuen Ausgabe Hard Body Radio und mein Name ist Pierre Lamedi.
Und Sebastian Hotz.
Wir haben ein hammerhartes Wochenende hinter uns. Es ging ja los mit der deutschen Meisterschaft in Wiesloch. War ja übrigens deine allererste deutsche Meisterschaft, bei der du Zuschauer warst. Wie fandest du es?
Die Veranstaltung an sich war geil. Wie soll ich das sagen jetzt?
Ja, also ganz schön umfangreich auch. Ja? Das geht ja so am Freitag quasi, ging es ja schon los für uns. Berichterstattungstechnisch so erstmal dann das Einwiegen. Der Großteil der Athleten reist ja auch schon freitags an. Außer ein paar Ausnahmefälle, die dann nochmal nachgewogen werden am Samstag. Da baut sich so ganz langsam so diese Meisterschaftsatmosphäre dann schon auf.
Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, das Niveau, finde ich, der Athleten war extrem hoch. Wo ein bisschen wenig war, war in der Frauen-Bodybuilding-Klasse, fand ich jetzt,
von
Teilnehmern.
Von der Zahl her, ja. Wobei das Niveau ja nicht so
schlecht war. Nö, das Niveau war nicht schlecht, aber wenn ich gucke bei den Landesmeisterschaften, da war jetzt auch plus einer oder zwei. Ja, also es waren die jemand auf den Landesmeisterschaften gesehen hat. Es war jetzt halt ist nie viel rumgekommen diese Saison, sag ich mal.
Zieht sich halt so. Wobei Ute Überscher und dann hast du dann... Wie heißt der? Elke Helms und Michaela Schau,
ja.
Da hast du natürlich auch extreme Gegensätze, wenn man es mal so nennen möchte, von der Physik her.
Ja.
Diesmal haben die Kampfräte sich für die extreme Härte entschieden.
Ja, also die Ute, die ist wirklich brutal. Dann die Zweitplatzierte war, wie der Name nochmal?
Esther Helms,
die war eher etwas athletischer und die dritte Platz, die ist
das
schon...
Ist die mit den Haaren.
Genau, die abgerockt
ganz,
ist.
Ganz viel. Ja. Umher wirft.
Und der dritte Platz, die Michaela Schaar, die, ja, also deren Art, auch wie sie postet, gefällt mir persönlich am besten.
Gut, für die Ute ging es auch mal andersrum. Also die ist vor, glaube ich, vier Jahren von einer sehr, sehr filigranen Athletin geschlagen worden. So gleicht sich es halt über die Zeit mal aus. Das ist ja auch übrigens das, was ich vielen Athleten immer sage, wenn man so wenige Wettkämpfe vielleicht nur macht, dass man sagt, ich bereite mich jetzt auf einen Wettkampf vor und dann, oh, ich bin verarscht worden, ich mache nie wieder Wettkämpfe. Das ist natürlich kacke. Wenn man immer dabei bleibt, dann gleicht sich auch so eine Ungerechtigkeit, vermeintliche Ungerechtigkeit auch wieder aus. Teilweise liegt es ja auch nur daran, dass die Geschmäcker unterschiedlich
Richtig.
Sind. Und je nachdem, wie sich das Kampfgericht zusammensetzt, ist man bei dem einen Wettkampf vielleicht top und bei dem anderen halt nicht top.
Genau.
Ja, und
ganz einfach.
Deswegen, wer meint, dass er ungerecht behandelt wurde, der soll einfach immer weiter dabei bleiben und weiter mitmachen und dann
beweisen, dass es eben eine Fehlentscheidung war.
Ja, und ich sag mal, nach dem 10. Wettkampf, wenn einer immer auf dem letzten Platz ist, dann wird schon irgendwas schlecht an ihm sein. Also es kann ja nicht bei 10 Wettkämpfen jeder Kampfrichter Tomaten auf den Augen haben.
Genau.
Aber unabhängig davon, Entscheidung Männerklasse 5. Ich hätte sie nicht fällen wollen.
Oh Gott. Nee.
Roman Fritz gegen Paul Polacek. Also der Tag war ja wirklich lang gewesen. Wenn man da sitzt und extrem aufmerksam auch sein muss wegen der Berichterstattung, dann ist das schön, wenn ganz am Schluss noch so ein Sahnehäubchen wartet, worauf man sich dann trotzdem die ganze Veranstaltung noch freuen kann und sich denkt, ah, bald ist es soweit. Also das war schon echt sehenswert.
Also das war... Auf dem Amateurbereich das Krasseste, was ich bis jetzt gesehen habe. Also es war richtig geil. Auch die Stimmung, die verbreitet haben einfach. Also das war Hammer. Also wie gesagt, die haben eine Stimmung verbreitet wie bei einem guten Profi-Wettkampf auf jeden Fall.
Also besser als in Manchester?
Manchester, davon habe ich Albträume. Das ist schon, gibt es ja nicht mehr jetzt. Von daher.
Ja. Du hast den Paul ja letztes Jahr auch bei dem Heavyweight-Pokal gesehen. Den Paul Polacek, den wir dieses Jahr gesehen haben, der sah aber ein bisschen anders aus.
Ganz anderer Look. Also letztes Jahr, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist ein Athlet, der hat so eine schöne Linie, ist auch groß und schwer, aber der sah so ein bisschen aus wie so, soll ich sagen, wie so eine Spinne, so ganz eher dünne, lange Arme und dünne, lange Beine. Dadurch sah das halt so ein bisschen aus wie eine Spinne. Und jetzt war der doch schon sehr prall und ausgefüllt. Und das
auch die Brust war ja auch immer so ein Manko von ihm. Auch die.
Aber da sieht man auch mal, ich, selbst jetzt, wo er da stand, so massiv wie er auch immer aussah mit seinen 124 Kilo, was ein Gewicht ist, das man sich gar nicht vorstellen will, also auf der Bühne 124 zu wiegen.
Ich meine, allein von der Seite.
Der hat immer noch so viel Platz trotzdem, ja. Also der hat einfach so ein Frame, der ist, also noch ist er nicht ausgefüllt. Jetzt von vorne zum Beispiel die Beine, die können noch ordentlich was vertragen, von der Seite reicht.
Von der Seite schätzt, also das war echt der Hammer. Wie so ein Rennpferd.
Ah, wirklich brutal, also das Bein, das ist, wie gesagt, das war eine Entscheidung zwischen den Beinen, die hätte ich nicht fällen wollen, weil der Roman hat halt gepunktet durch seine wirklich extreme, übertriebene Härte. Also das ist ja wirklich, also...
Da waren ja, glaube ich, die Streifen noch gestreift gewesen.
Das ist...
Der hat bei ihm, er hatte zwar jetzt nicht so das dicke Bein von der Seite, aber die Teilung und die Streifen ja, überall, das war das, ja, das fing ja schon so vom unteren Rücken ja, an von der Seite
richtig,
bis runter zu den Waden, dass alles gestreift ist. So, dass richtig was passiert ist so beim Posen.
Ja.
Also das war schön.
Also schon richtig brutal. Da, ich hätte es nie werten wollen. Das ist, glaube ich, auch immer noch eine objektive Entscheidung, weil der Paul dagegen halt dann schon wirklich bei manchen Posen im direkten Vergleich hast du diesen Vorteil der Masse halt einfach gesehen. Schlecht in Form war er auch nie. Also muss man jetzt sagen, es gibt nur mal mehrere Kriterien. Welcher gibt man jetzt den Vorrang? Der Roman hat es jetzt gemacht mit seiner extremen Härte. Mhm. Ohne Diät.
Ja, also saubere Offseason. Ja, das sind genauso wie die Leute, die sagen, ach ja, ich trainiere nicht mehr so viel, ich mache nur noch so ein bisschen, aber dann auch 130 Kilo wiegen.
Ja, ja, genau.
Ja, so wie es mir der Horst Wetter auch immer erzählt. Oh, ich mache gar nicht mehr so viel. Und unabhängig davon ist das Ergebnis natürlich, insbesondere wenn man die Diskussion aus dem letzten Jahr nochmal so Revue passieren lässt, erfreulich aus organisatorischer Sicht, weil letztes Jahr hieß es ja, Horst Wetter auch umstritten, oder knapp, sage ich mal, knapp Gesamtsieger, Olympathlet, Olymp-Hauptsponsor, da ist doch vielleicht was im Argen. Und dieses Mal, ich meine, der Roman hat niemanden.
Richtig.
Der Paul ist auch Olympathlet ja, und es war knapp. Und hätte der Paul gewonnen, da hätte sich auch niemand beschweren können.
Richtig.
Ja, und obwohl Olymp da wirklich den Verband gut unterstützt, spielt das halt mal beim Ergebnis gar keine Rolle.
Genau.
Also was die Leute immer sagen, das ist Politik.
Wir sind ja hier nicht bei den Profis.
Ja, selbst da, glaube ich, ist es nicht so extrem, wie die Leute sich das immer wünschen und oder einreden und vorstellen.
Nee, ach, ich denke mal, da, bei den Profis ist da vielleicht mal ein Punkt mehr oder weniger und drin, mein Gott.
Der Bernd Zabaun, der Chef von Olymp, der saß ja auch direkt hinter den Kampfrichtern und ich saß drei Plätze weit weg von ihm und ich kann versichern, dass er keinem Kampfrichter auf die Schulter getippt hat oder böse Blicke zugeworfen hat. Also so ist es halt. Und ich glaube, ich habe hinterher, habe ich ihn auch gesehen mit dem Roman auf der Bühne, der hat sich gefreut, dass der Roman gewonnen hat und ich meine, wenn man als Athlet verliert, warum dann nicht gegen einen, der auch richtig gut ist?
Richtig. Ja. Also kann sich doch keiner beschweren über die Entscheidung.
Denkst du, die ganzen Athleten, die jetzt über die Landesmeisterschaften gegangen wären, dass die sich ärgern, dass der Roman und der Paul so quasi als Quereinsteiger mit in die deutsche Meisterschaft kamen? Oder zum Beispiel diese ganzen EM-Leute, ja, Robert Hengler war da, der Martin Kozlowski hat zwar die norddeutsche Meisterschaft auch gewonnen, als Vize-Europameister könnte man aber sagen, naja, das ist eigentlich schon eine Stufe weiter als die deutsche Meisterschaft, die nehmen den ganzen anderen Leuten die guten Plätze weg.
Also wir sind hier in Deutschland, das ist eine deutsche Meisterschaft und jeder, der Amateur ist, der kann da mitmachen. Und wenn wir nur mal zwei Leute haben, die so extrem gut sind und man jetzt sagen könnte, ja, die haben mir meinen Platz weggenommen, die haben dir den nicht weggenommen, die sind halt einfach besser als du und immer noch Amateur und die haben dort ihren Platz bei dieser Meisterschaft genauso wie jeder andere auch. Und wenn die einfach besser sind, sind sie halt besser. Also ich würde mich da nicht beschweren. Ja, da muss man halt damit klarkommen. Mein Gott, das war jetzt nicht großartig vorher gewusst von den Teilnehmern, dass die beiden mitmachen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist, wenn ich dorthin komme, ein deutscher Meister zu werden, dann komme ich eigentlich doch mit dem Gedanken hin, nicht deutscher Meister an dem Tag zu werden, sondern wirklich der beste Amateur-Bodybuilder in Deutschland in meiner Klasse zu sein. Mhm. Und wenn ich diesen Gedanken habe, muss ich auch damit leben können, dass da eben zwei andere kommen, die besser sind, auch wenn sie vorher nicht angekündigt waren.
Ja, so ein bisschen ist ja so, wie wenn der FC Bayern gegen 1. FC Köln oder gegen Dynamo Dresden spielen würde. Ja, es ist zwar schon so, wie du sagst, aber schon irgendwo so mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Das war schon, also wenn ich mir das Feld auch angucke, jetzt nur mal kurz bei der Männer 5 halt zum Beispiel, es war schon trotzdem ein gutes Feld, das ist es ja.
Aber der Mario Kapser, der war jetzt auch nicht ohne.
Richtig.
Also der war eine ganz schöne Kante. Hätte ein bisschen dunkler noch sein können und vielleicht noch ein bisschen besser in Form. Aber mein lieber Scholli.
Aber die Bäden halt, die ist...
Ja, die haben halt die Aufmerksamkeit
auch. Wenn du da wirklich zwei hast, die halt einfach mal in der Zukunft ihre Geschichten bei den Profis austragen, dann Und das sieht man halt.
Wer ja vielleicht seine Zukunft auch bei den Profis austragen wird, wenn auch nicht in naher Zukunft, ist hier Mike Sommerfeld.
Ja.
Wieder begeistert das Publikum gewesen von der tollen Kür. Ich dachte ja so, als ich den auf der deutschen Jugendmeisterschaft gesehen habe, okay, wenn der dann mal neben den anderen Kanten in der Juniorenklasse steht, dann relativiert sich das wieder und dann sieht er wahrscheinlich ganz alt aus. Aber so war es ja nicht.
Der ist einfach, also es gibt, das ist ja im Bodybuilding immer dieses Witzige, wenn man sich die Athleten mal anguckt, da gibt es so Typen, die laufen draußen normal rum, haben ein T-Shirt an und denkst, oh, was ist denn das? Das ist ja unnormal. Und auf der Bühne wirken die einfach nie. Und der Mike zum Beispiel, der ist so, ist ja unscheinbar. Aber warum auch immer, ist dem seine Art, seine Struktur, der Körper, die Posen, wie er so macht, auf der Bühne, der wirkt der, also der sieht auf der Bühne aus wie, weiß ich nicht, 10 Kilo schwerer, als er ist.
Ja, ja,
und also dazu noch die Linie und alles und das Posen, was er halt drauf hat. Und der hat eben noch dazu dieses, schon Arnold Schwarzenegger hat gesagt, das ist nicht nur dein Körper, du musst auch die Ausstrahlung haben, die Kampfrichter, die Blicke auf dich zu ziehen, ja, und so.
Nein, das hat er
halt
Fall
auch. Ne? Und von daher, das ich stimmt halt alles.
So, die Variationen von den Posen, die der macht ja keine normale
Doppelbizeps-Pose,
sondern so ein bisschen wie Victor Martinez so auf die Seite gekippt, ja. Da sind ja schon so richtige, ja, Markenzeichen, die er da so macht. Dann macht er da mal ein Rad auf der Bühne und mal ein Rückwärtssalto. Ja. Also das Publikum war aus dem Häuschen. Wir haben es zum vierten Mal gesehen. Ich guck's mir auch noch ein fünftes Mal an. Was denkst du, wie geht's mit dem Jungen weiter?
19 ist er jetzt. Die Junioren gehen jetzt bis einschließlich 23. Ja.
Also an seiner Stelle, ich würde erstmal international so schnell wie möglich starten. So Arnold Europe oder sowas.
Es ist immer schwer, es ist ganz, ganz schwer für so einen jungen Athleten, die richtigen Entscheidungen
der stand
zu treffen.
Neben dem Vize-Europameister,
ja.
Neben dem Dennis Arnold.
Wobei man halt sagen muss, dass der, also letztes Jahr sah der halt mega aus, er sah halt dieses Jahr, der war halt jetzt nicht voll da, ganz einfach. Also der wäre schon ein härterer Fisch gewesen, sag ich jetzt mal, eine härtere Nuss, die zu knacken gilt. Aber wie schnell der diese ganzen Sachen macht, es hat alles Vor- und Nachteile. Man kann es zu schnell machen und dann enttäuscht sein, dass man es doch nie geschafft hat. Man kann zu lange warten, weil man denkt, man ist nie gut genug.
Das Problem als junger Mensch ist es, vielleicht lässt man sich auch zu schnell durch irgendwas anderes ablenken,
ja.
Wenn man dann in den Beruf reinkommt und dann der eine oder andere Mädel noch kennenlernt.
Der hat seine
Sagen,
Freundin,
ja. Dass es mir so passiert
wird.
So kann es halt passieren.
Ja. Also
denk mal jetzt, der nächste Karrieresprung, der wartet ja. Ich glaube, USA rufen ja schon nach ihm. Wollen wir schon was verraten? Ah nee, ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Aber demnächst wird man in nicht allzu ferner Zeit nochmal was vom Mike Sommerfeld hören. Mike goes USA.
Und ich denke, der wird auf jeden Fall, ich denke mal schon, dass er vielleicht Ende nächstes Jahr oder international vielleicht starten wird, weil das Ding ist, er muss jetzt, er ist wie gesagt, er hat diese Muskulatur, die auf der Bühne einfach wirkt. Also das wirkt alles viel extremer, als es ist, wenn man es so normal sieht. Und diese Muskulatur hat er halt einfach mal. Und der muss jetzt halt nie wie andere wahrscheinlich noch 15 Kilo draufpacken, um da mit den anderen Jungs, die wirklich so schwer sind, bestehen zu können. Er besteht halt auch einfach so neben denen, wie man gesehen hat. Mhm. Und von daher gehe ich davon aus, dass der nächstes Jahr schon international gute Chancen hätte, dort eine Top-3-Platzierung zu machen. Und wenn er die einmal hat, dann würde er sie beim nächsten Mal auf jeden Fall verfestigt mit einem ersten Platz und dann
schick doch eine Top-3-Platzierung, da kann er doch schon die Pro-Card haben.
Nee, soll er nicht machen.
Der jüngste Profi aller Zeiten mit 19 Jahren, das muss erstmal einer knacken.
Nee, also das soll er nicht machen. Der soll sich verfestigen, der soll weiter Erfahrung sachen, da macht er auch schon eine Weile Wettkämpfe, der ist also auf der Bühne, der wirkt wie ein Profi, alles, wie der sich hinstellt und alles, der macht das alles perfekt, da kannst du überhaupt nicht meckern oder so, der wirkt auch überhaupt nie aufgeregt und alles, trotz dieser Kür, die er nur wirklich es in sich hat. Ich denke mal, der sollte das ausnutzen mit dem Juniorenstatus, ja, in nächster Zeit und dort seine Wettkämpfe machen, sich einen Namen machen, sich da präsentieren und platzieren, dann im Übergang in seinen letzten 1-2 Jahren direkt schon bei den Männern Luft schnuppern, wie es denn dort aussieht, weil das weißt du immer noch nicht. Man muss immer den Athleten neben jemand anders auch sehen, wo er halt mal hin will. Vielleicht sieht er dann neben den Männern aus seiner Klasse dann doch nie mehr so aus. Das muss man halt sehen. Deswegen würde ich den Übergang langsam machen. Wenn er da von Anhieb Erfolg hat, dann zu den Profis, keine Zeit verschwenden. Aber ansonsten würde ich es halt langsam angehen lassen, nie Fehler machen wie andere halt. die da einfach zu schnell ihre Pro-Card holen oder sich auf sowas versteifen, auf so einen Profi-Status und dann vielleicht mal einen Wettkampf machen und dann halt nie gut abschneiden oder was und
gibt,
dann halt
ja, wieder lassen. Es gibt ja mehrere Athleten, die leben nur von dem Profi-Status, obwohl sie bei den Profis nie Erfolg hatten.
Ja.
Könnte ja finanziell vielleicht nicht schlecht sein. Aber wir hatten ja nicht nur Mike Sommerfeld und Roman und Paul. Wir hatten ja hier auch wirklich sehr, sehr viele Mädels in der Frauenklasse. Zwei Bikini-Klassen, zwei Figurklassen. Wobei mir so ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht sollte der DBV sich überlegen, den Ablauf so umzugestalten, dass die Bikini-Mädels ein bisschen später am Tag drankommen. Bei den einen oder anderen hat man schon gesehen, die hatten nicht viel geschlafen. Ja, man muss das ja auch verstehen. Die Frauen müssen ja, wenn er um 10 Uhr losgeht, man muss die Frau da aufstehen um 5.
Stimmt,
braucht ja bestimmt 2 Stunden zum Schminken, ja, und zum Haare machen.
Ja.
Und wenn man mit den Junioren früher anfängt, gleich um 10, dann haben die Mädels ja vielleicht noch ein bisschen Zeit, sich hübsch zu machen, was zum einen den sportlichen Wettkampf vielleicht noch ein bisschen interessanter gestaltet und natürlich auch fürs Publikum dann noch ein bisschen hübscher zu sehen ist, statt da die ein oder andere mit Augenring auf der Bühne zu sehen. Ich meine,
der Pierre, der achtet auf sowas wieder, ne? So, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber der Pierre guckt halt nur in die Augen.
So ist das ja auch. Man muss ja auch den Augenkontakt suchen. Das sagen ja auch immer diese Coaches den Bikini-Mädels, guck die Kampfrichter an. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht den Ausschlag macht. Ja, da war auch die eine oder andere, die sehr intensiv geguckt hat. Was denkst du, was bei der Bikini-Klasse so den Ausschlag macht über Sieg und Niederlage, wenn man so über das Line-Up drüber guckt, die sich zur deutschen Meisterschaft qualifizieren, gut sehen die ja alle aus.
Ich würde sagen, das ist dann ist wirklich die, das ist Ausstrahlung. Ich denke mal, das ist das Allerwichtigste, dass du präsent auf der Bühne bist und die Ausstrahlung hast und weißt, wie du wirklich als Frau die Blicke halt oft auf dich ziehst. Weil das Ding ist, dass die ja wirklich alle irgendwo gut aussehen und dass jetzt keine dabei ist, wie bei den Profis zum Beispiel. Bei den Profis ist es wirklich so, die laufen von hinten nach vorne und bei fast keiner wackelt dort irgendwas, die sind alle fit.
Super.
Bei den Amateuren hat halt jeder den Vorteil und da einen Nachteil und sowas. Da hat nie jeder so eine schmale Taille, da hat vielleicht eine dann doch noch ein bisschen einen Wackelhintern. Das ist halt einfach so. Und die eine hat da eine schönere Linie, die andere da. Man muss halt genau wissen, wie präsentiere ich mich, wie ziehe ich die Blicke auf mich und wie lenke ich von dem, was nicht perfekt ist, auf das, was perfekt ist. Und wenn das eben dein Blick ist, dann ist das eben dein Blick. Das ist ja alles mit drin.
Was ich zum Beispiel auch so durch meine Beobachtung festgestellt habe, ist, dass die Mädels, die einen Betreuer haben, wenn es darum geht, von der Linie vorne zum Bühnenvorhang zu laufen, wesentlich langsamer laufen. Warum? Wenn ich schnell laufe und stampfe,
dann
wackelt es natürlich, egal wie viele Kniebeugen ich gemacht habe. Und das Bühnenlicht ist natürlich gnadenlos.
Oh ja, ich denke mir, wenn wir die Interviews auf der Bühne manchmal machen, denke ich mir, oh Gott, wie sehe ich denn aus?
Ja, also Backstage sieht man das so gar nicht. Das ist ja für einen Athleten auch schwer oder für eine Athletin schwer, das einzuschätzen. Man sieht sich nur im Studio. Das kannst du wahrscheinlich als alter Facebook-Selbstporträt-Poster bestätigen. Da sieht man im Spiegel total hammermäßig aus. Und das muss aber nicht unbedingt analog zu dem sein, wie es auf der Bühne aussieht.
Ja. Das ist eine ganz andere Welt, das ist einfach so.
Aber ich finde die Bikini-Klasse, auch wenn viele Leute noch immer ein bisschen mosern, eine ganz gute Bereicherung für so eine Veranstaltung.
Ich war am Anfang, bei mir hat sich mittlerweile über die Jahre vieles geändert. Ich erinnere nur an Arnold Classic damals, wo ich die Frauen dort, die Profis gesehen habe beim Bodybuilding. Und ganz im Ernst, ich fand dieses Frauen-Profi-Bodybuilding, finde ich auch, wenn ich jetzt die Chance wieder habe, mir sowas anzugucken, wird es wahrscheinlich das Interessanteste sein von allen Klassen. Weil ich es geil fand, weil das, wenn eine Frau so extrem viele Muskeln hat und sich dann aber auch noch, muss ich dazu sagen, mir gefällt es nur, wenn die sich weiblich bewegt und so eine richtig Kür hat, die halt dazu passt, dass sie eine Frau trotzdem ist. Das sieht so phänomenal aus, das kriegt ja kein Mann hin. Ja? Und manche von den Profifrauen haben aber so viel wie die Männer und das sieht so genial aus. Also, und die Bikini-Klasse, genauso was, da war ich vorher total dagegen, habe ich gesagt, ganz im Ernst, Leute, was soll das? Ich wollte schon sagen, Freundinnen, ich kriege gleich wieder eine drauf zu Hause. Ich kenne da sehr, sehr viele Frauen, habe ich immer so, die sehen einfach so aus, aber so ist es nie. Und was da alles dazugehört und so, das ist schon, ich finde es mittlerweile auch interessant. Also.
Ja, wer um den Brückenschlag von der Bikini-Klasse zur nächsten Meisterschaft zu schlagen. Da war ja am Sonntag die NRC Westdeutsche Meisterschaft in Rheinbach und im Publikum saß Daniela Katzenberger. Ich war ganz überrascht gewesen. und dachte mir, na nu, wer ist denn die Blondine da vorne? Habe ich aber auch gleich gesehen, die hat hier ihr Vox-Kamerateam gleich mit im Schlepptau gehabt, weil die hat von ihrem Stiefvater, dieser Peter Klein, der ist ja mit der Iris Klein, die im Dschungelcamp war, zusammen, die war übrigens auch da, der hat seinen ersten Start gemacht. Du hast diese Vox-Sendung mal gesehen, wie heißt die? Auf und davon,
nix wie weg. Da gibt es verschiedene.
Also, rette sich, wer kann. Blondes Gift.
Müsste jetzt mal meine Frau fragen.
Blondes Gift ist das.
Ich muss das auf jeden Fall immer gucken.
Ja,
also ich weiß, natürlich blond ist es nicht. Das ist, glaube ich, der Film.
Ach so.
Da gibt es nämlich die 1 und die 2, aber da müsste ich meine Frau jetzt fragen. Zumindest habe ich es immer geguckt. Musste.
Ja, nee, es war ja bei der NRT-Meisterschaft war ja auch mal Oliver Pocher gewesen, der da sogar teilgenommen hat. Wie denkst du, wie kommt das bei den Teilnehmern an? Denkst du, die finden das gut, weil da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist? Ja, dann auch das Fernsehen da und vielleicht wird man auch mal so, auch wenn es nur für eine Sekunde ist, gefilmt.
Also,
oder denkst du, die Teilnehmer denken sich, ach, das fühle ich mich eher so verarscht, wenn das hier diese
einfach drauf
C-Promis antanzen.
Das kommt drauf an, wie es dargestellt wird. Also wenn jetzt ich in Wettkampfvorbereitung wäre, ja, so, und ich weiß, wie man sich dann da fühlt, ja, was der ein oder andere, der jetzt jemand ist, der unbedingt gewinnen will und das nicht nur aus Spaß macht, was man da für einen Gemütszustand hat, wenn man sich jetzt da einen Oliver Pocher neben mich stellen würde auf die Bühne aus Spaß, ich wüsste nie, ob ich da jetzt so nett drauf zu sprechen wäre. Ja, wenn da eine Katzenberger im Publikum sitzt und ein Kamerateam dabei ist, da ist ja überhaupt nichts dran auszusetzen. Die wird ja dann auch nie im Leben ein schlechtes Statement abgeben, der Papa macht ja damit, ja. Aber irgendwelche Comedy-Sachen oder sowas, also das finde ich total daneben, weil wie gesagt, bei unserem Sport ist es einfach so, das ist kein Sport, der tagtäglich in Medien ist. Da sind vielleicht mal im Jahr 4 Berichte und wenn davon 2 Berichte nur über bestimmte Substanzen gehen und ein anderer Bericht eine halbe Comedy-Sendung ist, dann wird das unseren Sport halt nie wirklich medienwirksam vertreten. Von daher, wenn sich witzig gemacht wird oder sowas, sehe ich das als überaus negativ an und da sollte man auch als Veranstalter oder wer dafür verantwortlich ist, wer dann dort eben kommt, das genau absprechen mit Vertrag und Vertragsstrafen, falls irgendwelche Sachen gemacht werden, die halt nicht in Ordnung sind. Ganz einfach. Also sonst würden die bei mir nicht reinkommen.
Ja, so habe ich das übrigens auch beim Bodyxum Invitational dann gemacht, nachdem da mal 2 negative Fernsehbeiträge kamen. Einfach einen Vertrag gemacht und dann kamen die auch meistens gar nicht mehr.
Ganz einfach und da sieht man ja schon wieder, was die bloß wollen, ne? Aber ist ja egal.
Nö, aber um es jetzt auch mal auf die sportliche Seite wiederzubringen, allein 90 Starter in Rheinbach. Also in Rheinbach ist immer richtig was los bei der NRC-Meisterschaft, also echt der Hammer, wenn du überlegst, bei der DBFV Deutschen Meisterschaft 118 Athleten, so viel liegt da ja jetzt auch nicht auseinander. Dadurch, dass natürlich beim NRC jeder die Kür machen kann, zieht sich natürlich dann schon ein bisschen, wobei der Ablauf schon zügig ist. Findest du gut, dass jeder die Kür machen kann?
Nein. Also aber für einen Athleten ist es natürlich gut, ja, weil der
gibt sich, ja übrigens auch verkleiden.
Der gibt sich mehr oder weniger Mühe, ja, denkt sich da eventuell schon Wochen, Monate im Voraus eine Kür aus, manche vielleicht auch erst auf der Toilette vor dem Wettkampf, ja, könnte man denken. Aber das ist wie, ich finde so, seine Kür vortragen zu dürfen, sollte halt ein Privileg sein für die, die einen bestimmten Status schon erreicht haben. Das ist genau wie so ein Interview nach so einer Meisterschaft. Ich finde, vor der Kamera zu stehen und sich darüber zu äußern, wie der Wettkampf war, sollte man nur können, wenn man es in Anführungsstrichen an die Spitze geschafft hat, sage ich jetzt mal, ja. Ich würde jetzt zum Beispiel nie mit jedem einfach ein Interview machen nach so einem Wettkampf, weil ganz im Ernst, da muss man einfach mal hart sein. Im Fußball mache ich auch kein, oder in irgendeiner Sportart, ich mache da kein Interview mit irgendjemandem, der einen 10. oder sonst irgendwelchen Platz gemacht hat. Außer
ja, das verbessert so ein bisschen den Status von den Leuten, die dann gewonnen haben. Das ist richtig.
Ich würde mich da muss man, hält man sich an die Top-Leute und gut ist. Und so sollte das sein. Und das finde ich halt bei Küren, finde ich es persönlich besser, wenn da halt nur die Top-Leute sind.
Mit einer Teilnehmerin hätte ich aber da auch ein Interview gemacht, die nicht so weit vorne gelandet ist. Das ist die aus der Miss Fitness-Klasse. Die hatte so eine Pole-Dance-Stange dabei und hat sich beim Runtergleiten, ich weiß nicht, ob es geplant war, auf jeden Fall hat es dann auf einmal einen Schlag getan und sie hat, glaube ich, mit dem Kopf dann unten gebremst. Das hätte ich halt mal gerne wissen wollen, ob das Bestandteil der Kür war oder ob da ihr ein kleines Malheur passiert ist und ob sie sich vielleicht wehgetan hat. Also auf den Fotos, die könnt ihr ja auch auf Body Extreme sehen, sieht das schon ein bisschen ungesund aus, die Position, in der sie da aufkommen. Aber ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Rheinbach war jetzt die letzte Qualifikationsmeisterschaft für die NAC-Deutsche Meisterschaft in Cuxhaven, die du dir dann auch wieder zu Gemüte führen wirst.
Richtig. Ich freue mich auf ein was ungemein, abgesehen von Athleten und sonstigem. Siegerehrungen zum Schluss. Ich muss nicht zwischendurch durch die Kante rennen und mir die Leute versuchen zu schnappen. Nee, also ich war ja letztes Jahr, war das erste Mal NAC, deutsche Meisterschaft, die ich mir angeguckt habe. Und da
waren wir nicht auf der Universe?
Naja, mir geht es jetzt um die deutsche Meisterschaft. Ne? Ich möchte das jetzt nicht miteinander vergleichen.
Okay.
Ja? Super Organisation. Ich fand auch das Niveau letztes Jahr gut. Ich denke mal, es wird auch wieder dieses Jahr gut sein.
Ach, stimmt. Jetzt
ja,
erinnere ich mich.
Stimmt.
Ja, da war ja was.
Okay. Da war was. Und also ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie die Halle und alles wird.
Ja, Cuxhaven ist ja direkt am Meer. Da kannst du dich also auch schon mal danach auf das Bad
ja,
in der
sicher.
Nordsee, in der Nordsee freuen bei sommerlichen 12 Grad.
Temperaturen, da bin ich dabei sofort.
Weiß man schon so favoritentechnisch was? Hast du dir mal so einen Überblick gemacht? Bei der norddeutschen Meisterschaft hat ja ein Junior den Gesamtsieg geholt.
Der Pfeiffer, ne?
Ja.
Ja, richtig, Henrik Pfeiffer, ja.
Das ist auch der Hammer, dass der Junior beim Gesamtsiegerstechen überhaupt mitmachen darf.
Finde ich richtig. Aber ich wäre der Meinung, dass ich das auch schon mal woanders erlebt hätte. Kann mich jetzt natürlich auch täuschen, aber ich meine, ja gut, normal, der hat aber auch bei den Männern mitgemacht. Der hat so eine Männerklasse, glaube ich, auch gewonnen, oder täusche ich mich da jetzt gerade? Hat er nicht bei, ist er nicht bei Junioren und Männern gestartet?
Das weiß ich nicht.
Weil dann ist es logisch, aber ich wüsste es jetzt auch nicht.
Aber es gab es ja mal, dass ein Classic Bodybuilder auch den Gesamtsieg gewonnen hat.
Ich sag mal so, diese ganzen, bei dem Thema, was Regelungen und alles angeht, ja, Bodybuilding will immer so modern sein und will mithalten können und will eine anerkannte Sportart sein.
Meiner Meinung nach soll es einen Gesamtsieger geben von allen Klassen. Dass man sagt, so wie beim Baseball, der MVP, der wichtigste Spieler des Tages, so müsste es beim Bodybuilding auch sein.
Jedenfalls, kurz und knapp, jede Sportart, wenn man merkt, es gibt Verbesserungen, Erneuerungen, dann sollte man sich nie dagegen stellen. Das ist genauso wie Gesetze, leider Gottes in unserem Land jetzt nie immer zum Positiven verändert werden, aber sowas wird eben gemacht, es nennt sich Anpassung. Ja, das ist genau der Grund, warum bestimmte Tierarten überleben, weil sie sich anpassen können und genauso muss es im Sport auch sein.
Es gab auch mal so Tiere, die fanden das nicht gut, dass da mal so ein großer Felsbrocken in den Golf von Mexiko gefallen ist. Dann gab es halt so kleine Mäuse, die haben gesagt, wir finden das richtig toll.
Richtig.
Wir warten einfach, bis unsere Zeit kommt und erobern dann die Welt.
Ja.
Ja. So ist es halt manchmal im Leben. Wie das Leben auch manchmal so spielt, erfährt die Tage die Familie Gaspari. Im Internet ist hier auf Facebook läuft eine Meldung hoch und runter. Der gute Rich soll mal wieder, ja, wie soll man sagen, eine Standdame weggestoßen haben.
Und zwar nicht so wie der Daniel Hill.
Und zwar eine Frau, die nennt sich Dyna Melton. Und da gibt es dann Leute, die beschimpfen ihn und sagen, ja, seine Frau ist doch so hübsch, warum er die denn betrügt. Tja, ist das so der Bodybuilding-Lifestyle, dass man sagt, hier, wenn ich eine große Firma habe und da um die ganze Welt fahre, dann muss ich mich natürlich auch gut um meine Hostessen kümmern. Was denkst du?
Schrecklich. Ein absolutes
No-Go. Liz Gaspari ist ja jetzt keine hässliche Frau. Ja? Und so wie man hören kann, auch eine sehr wohlhabende Frau sogar. Ja? Und
Hässlichkeit ihm, schützt jetzt vor nichts können,
ihm,
aber nee.
Tut ihm da die Firma finanzieren und ihn da den Rücken stärken und aufbauen. Und da muss man doch mal sich zu seiner Partnerin bekennen. Und jetzt sagen, huch, da bin ich in eine Sache reingestolpert.
Oh Gott, ich bin ausgerutscht. Ach, was soll man zu so einem Thema schon großartig sagen? Das, ich denke mal, das müssen die beiden, das ist jetzt eine Sache, das müssen einfach die zwei wissen, wie sie damit umgehen. Wenn der jetzt sagt, hey, Maus, das war eine einmalige Sache. Oder vielleicht kommt er auch an und sagt, hey, Maus, ich weiß, das ist jedes Jahr das Gleiche mit mir.
Ja, aber denkst du nicht, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ich meine, der ist ja auch Firmenchef und drei- oder vierfacher.
Ja, ist er bescheuert.
Ist ja auch Vorbild, so ähnlich wie Boris Becker. Ja, also...
Aber ich denke mal, das ist auch so eine schwere Situation, obwohl ich das im Bodybuilding, also jetzt wenn du jetzt im Bodybuilding berühmt bist, bist du jetzt halt noch kein Superstar in dem Sinne, ja.
Oder vielleicht sagt er ja auch, er hat Tribulus von Gaspari genommen genau. Und das hat total angeschlagen.
Der musste irgendwie den Druck loswerden.
Hat er sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt.
Nee, aber das sind so Sachen, was soll man dazu schon großartig sagen? Mach's halt einfach nicht.
Sie hat mir Tribulus in den Proteinshake reingeschmissen.
Die hat ihn wahrscheinlich auch verführt. Ja. Er wollte das nicht. Er ist Opfer seiner selbst geworden.
Denkst du, die Frauen machen das, weil sie den als Typen toll finden oder denkst du, die wollen dich nur hochschlafen?
Die machen das, weil das Rich Gaspari ist. Ganz einfach.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das so eine Verhandlungsform in den USA für einen Sponsorvertrag.
Ja, was ja, solche Geschichten hat man ja schon öfters mal gehört.
Hast das vielleicht so ein bisschen ja mitbekommen, wie die Amerikanerinnen sind so auf einer Messe, sobald die merken, oh, ich kann an einem Stand arbeiten, da sind die ja gleich ganz anders.
Was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Also sie sind sehr...
Ja, die sind schon, also gut, ich kann da jetzt nie aus Erfahrung sprechen, wie es hier in Deutschland ist mit den Frauen. Ja, also was in Amerika die Frauen an dem Stand angeht, die sind da schon sehr offen. Ja.
Zielstrebig?
Zielstrebig ist auch ein Wort, was man da verwenden kann. Ja, die wissen, was sie wollen und eventuell mit welchen Möglichkeiten die an ihr Ziel gelangen oder es denken, dorthin zu kommen. Ja.
Sind wir uns also einig, dass der Rich Gaspari nur ein
der
Opfer
kann
ist?
Ja gar nichts. Eigentlich ist er ein Opfer. Ja.
Ja. Und deswegen, lieber Rich, wir sind bei dir in dieser schweren Situation. Hoffen, dass dir das nie wieder passiert. Vielleicht kann er ja auch mal so das Gegenteil von Tribulus erfinden, sodass man sich unter Kontrolle haben kann. Viele Typen haben doch wahrscheinlich das Problem, wenn sie über die Fibo laufen, ja, ihr übelsten Drang haben und sehen, dass die ganzen Mädels, dass sie da übelst Probleme auch bekommen, sich da zurückzuhalten. Vielleicht bräuchten wir mal so einen Showstopper.
Also ich muss sagen, Showstopper! Ah, gut, das liegt dann wahrscheinlich an jedem auch selber irgendwo. Also wenn ich über die Fibo komme, dann gucke ich mir halt lieber die Kerle an, weil...
Schwuchtel.
Wir wissen ja genau, das Thema hatten wir ja. Nee, also mich lässt da sowas kalt, aber gut, da ist auch jeder anders. Die einen sind halt ein bisschen näher am Wasser gebaut, was sowas angeht.
Tja, wo wir jetzt demnächst nochmal so ein paar ordentliche Kerle sehen werden, ist nächste Woche bei der New York Pro. Und auf wen ich mich ja ganz besonders freue...
Die Rami, die Wildsau.
Rami. Der macht ja sein Profidebüt dort, ist jetzt amtierender Amateur-Olympia-Champion. Ist da seit einem Jahr oder zwei in der Mache vom Dennis James. Wie viel Kilo hat er jetzt zugenommen den letzten Monat?
Also kurz mal zu diesem Rami. Wer den noch nie kennt, googelt das mal. Da gibt's
Big Rami.
Ja, da gibt's so einen Artikel, von dem Dennis James mal gemacht hat, so ein Interview und alles. Die Geschichte, wenn ihr wirklich gutes Englisch könnt, das muss nicht perfekt sein, aber es sollte schon gut sein, wenn ihr es alles versteht, das ist unfassbar. Also.
Wie lange trainiert der Kerl?
Also, so, wenn ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so 3 Jahre. Der hat mal eine Zeit lang trainiert. Und dann hat er aber sehr lange nicht trainiert. Und damit meine ich, der hat ein paar Jahre gar nicht trainiert. Dennis James hat ihn irgendwann getroffen mit einer schlechten Off-Season-Form und 84 Kilo, also keine sichtbaren Bauchmuskeln oder so. Und hat ihn dann ein Dreivierteljahr oder sowas, war das dann später gesehen bei einer Meisterschaft oder es war genau ein Jahr später bei irgendeiner Meisterschaft, ja, vorher 84 Kilo schlechte Form und dann hatte er in Pfund 200, oh Gott, wie viel war es denn? Also ich glaube, der hatte 116 Kilo oder so auf der Bühne trocken. Und ein Jahr später dann hat er den Amateur Mr. Olympia gewonnen. Und ja, jetzt ist er halt nach diesen 3 Jahren Training, ist er jetzt halt bei den Profis nach 3 Jahren.
Glaube ich, immer noch 300.
Also der hat jetzt in sehr guter Form, kurz vor dem Wettkampf, hat er noch 300 Pfund gehabt bei 1,74.
Ja.
Wer sich mal Bilder von ihm angeguckt hat, also der sieht so aus wie, das was mich so ankotzt bei Facebook, diese ganzen Fake-Bilder hier von irgendwelchen Leuten.
Sind die übrigens 135 Kilo.
135 Kilo, diese Leute, die hier die ganzen Bodybuilding-Bilder verzerren, als würden die Typen, die sowieso schon krass genug aussehen. Wenn ihr euch mal so ein Bild von Remy anguckt, die Bilder sind nicht manipuliert, der sieht tatsächlich so aus. Da gibt es auch ein Video davon, wo der postet und man sieht, dass er so aussieht. Das ist, da muss man sehen, wie er neben den anderen Profis aussieht, aber ich glaube, der wird einen ganz schönen Schatten über ein paar Leute da drüber wachsen lassen.
Auch auf Victor Martinez.
Auf den bin ich jetzt nicht so wirklich gespannt. Ich habe mir jetzt die Trainingsvideos angeguckt von ihm jetzt die letzten und der ist in Form und so, aber bei dem ist das gleiche wie Jay Cutler aktuell. Die sehen genauso aus, wie sie aussehen, bloß weniger. Der sieht also genau, der hat genauso die Form
und ich wüsste jetzt auch nicht, wie er da diese zwei letzten verkorksten Jahre einfach so wegwischen will, weil innerhalb dieser Generation, in der er sich bewegt, haben alle anderen zwei Jahre lang nonstop weiter trainieren können, saßen nett im Knast, hatten nett den Arm gebrochen und also ich glaube nicht, dass er den Anschluss da an die an seine früheren Erfolge wird knüpfen können.
Ja, ne?
Ich weiß nicht, ob der Cedric jetzt noch mitmacht oder ob er sich jetzt weiter auf den Olympia vorbereitet, weil er ja schon die Quali hat. Der Antoine Weiland macht mit.
Gar keine Chancen, würde ich jetzt mal sagen, was ich
halt
so gesehen habe.
Noch sehr
athletisch.
Ja, sieht halt noch mehr wie ein Amateur als wie ein Profi aus.
Also
braucht wahrscheinlich noch ein paar Tage.
Der sollte gar nicht, der sollte meiner Meinung nach, wenn ich mir seine Struktur angucke, gar nicht versuchen, hier mit den großen Jungs mitzuspielen. Der sollte Profi sein, ganz klar. Mhm. Aber der sollte sich einfach richtig vermarkten, weil das macht er cool. Ich denke mal, der hat eine riesen Fanbase, einfach die Art und Weise, wie der ist, wie der trainiert und alles hier. Da kann ja auch Saldos und dies und das machen und so. Und der kommt cool an mit seinem hier Hardrock-Style oder was der immer hier, seine Trainingsvideos mit so einer Slipknot-Musik oder was es dort ist. Also der hat schon seine Fanbase und ich denke nie, dass der so ein extremes Übertier irgendwann mal wird, um bei großen Veranstaltungen mit oben mitzumischen. Das glaube ich nicht. Also die letzten Bilder, die ich gesehen habe, die sahen aus, da sage ich jetzt mal, also die letzten Bilder, die ich von ihm gesehen habe, der Roman würde den wegputzen, so wie der da aussah.
Ja, vielleicht macht der Roman ja noch spontan in New York mit. Könnte ja machen, aber ich denke mal, er wird sich das jetzt gründlich überlegen, wie die Zukunft weitergehen sollte. Was denkst du, gleich zu den Profis oder nochmal ein paar Amateurjahre?
Also ich an seiner Stelle.
Er hat ja die Bronzemedaille bei der Arnold Amateur geholt, das heißt, er kann ja die Pro-Card jetzt bekommen, wenn er mag.
Also der war meiner Meinung nach, also ich meine, wir waren jetzt auch schon beim Frühstück nah an ihm dran, der Fokus, den er hat und die Einstellung, der war so fokussiert und so siegessicher und alles. Ich denke, der kennt seine komplette Konkurrenz. Der ist so einer, der stellt mir den vor wie so einen richtig, richtig guten Boxer, der sich vor so einem Wettkampf die ganzen Videos von seinen Konkurrenten anguckt. So kommt er mir vor. So richtig entschlossen und ich weiß genau, was ihr macht, wenn ihr das und das macht. Ich habe zu Hause mich 10-mal vor den Spiegel gestellt und geguckt, wenn du die Pose machst, in der du besser bist, wie ich mich da vielleicht anders stelle, um vielleicht doch eine Stärke rauszustellen. So kommt er mir halt rüber. Von daher denke ich nicht, dass er bei der Amateure noch großartiges macht. Ich hoffe, der wird irgendwo sponsortechnisch was richtig Gutes an Land ziehen, die ihm dann nicht verheizen, sondern ihm vielleicht ein Jahr Zeit geben, dass er ein bisschen was draufpackt und dann soll er bei den Profis anfangen und gut ist.
Ja, gut ist auch jetzt für die Sendung.
Ja.
Haben wir hier ausgiebig jetzt alle möglichen Themen abgegrast, mehr als wir eigentlich wollten. Und ja, nächste Woche, weiß ich nicht, kriegen wir es hin? Ja, nächste Woche ist ja USA-Time.
Konferenzschaltung dann.
Machen wir also.
Müssen wir bloß die Zeit irgendwie hinkriegen.
Machen wir also die nächste Sendung quasi mit einem Bein aus den USA. Für mich geht es mal wieder. Ich muss erst nach Miami. Da habe ich was zu tun. Was? Kriegt ihr nächste Woche mit? Und dann geht es dann auf die New York Pro, wo wir dann die Berichterstattung machen. Und bis dahin, schaltet nächste Woche Mittwoch wieder ein, wenn es wieder heißt Hardbody Radio mit Pierre Lamieli.
Und Sebastian Otz. Hardbody Radio. Hardcore auf die Ohren.